Ich mache mal ein bisschen tiefer. Dann könnt ihr mich besser sehen. Ne? Ich habe ein schönes Hemd an heute Morgen. Ja, wie wunderbar bist du. Wir haben einen wunderbaren Gott, einen wunderbaren Herrn. Nur ist uns dies immer so bewusst. Leben wir wirklich davon, dass wir einen wunderbaren Gott haben, einen wunderbaren Herrn, der deine Wunden sieht. Unser Predigttext steht heute im 11. Kapitel des Römerbriefes, die Verse 32 bis 36. In den Kapiteln 9 bis 11 des Römerbriefes bezeugt Paulus den Liebesweg Gottes mit seinem Volk Israel. Paulus erklärt der Gemeinde zu Rom, wie es dazu kommt, dass das Volk Israel zunächst nicht an Jesus Christus, den Messias, glaubt. Aber ebenso erklärt er, das wird nicht so bleiben. Das wird nicht so bleiben. Paulus stellt heraus in diesen drei Kapiteln, dass Gott zu seinem Wort, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Und so könnte man über diese drei Kapiteln auch die Überschrift, so könnte man diesen drei Kapiteln auch die Überschrift geben: Gottes unendliche Treue. Gottes durchhaltende Treue. Sind wir untreu, so bleibt Gott dennoch treu. 2. Timotheus, Kapitel 2. Gott gibt nicht auf, Israel zu lieben. Und so gibt er auch nicht auf, zum Beispiel mich zu lieben, mich, Karl Puzun, zu lieben. Oder Jesus Christus gibt nicht auf, dich zu lieben. Niemals. Wir haben eben gesungen, er sieht die Wunden. Das wird er niemals aufgeben. So treu ist er. Er weiß vielleicht um deine Zweifel, die du im Moment hast. Oder er kennt deine Sorgen, deine Probleme, deine Not. Wie steht es um deinen Glauben im Moment? Oberkante, Unterlippe, steht dir das Wasser? Du kannst noch soeben die Luft holen. Nun erst einmal zurück zu Paulus. Paulus ist sich sicher, Gottes Plan, Israel zu retten, das wird geschehen. Wie das aber geht und auch das zu erklären, das wundert mich, das ist selbst für Paulus sogar zu hoch. Und deshalb kommt er über diese Unbegreiflichkeit der Wege Gottes in Gottes Lob und zum Staunen. Und so lese ich aus Römer 11 die Verse 32 bis 36. Und da schreibt ihr: Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Wie wunderbar ist doch Gott! Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief sind seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann schon wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Oder wer hat dort jemals so viel gegeben, dass ihm Gott etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Können wir noch staunen? Durch die wissenschaftliche Erforschung der Welt haben viele den Eindruck, als sei doch alles erklärbar geworden. Und der Mensch möchte auch alles erklären und verstehen können. Dabei stellen wir doch fest, dass wir es gar nicht können. Dass wir es gar nicht können. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Den verstehe ich nicht. Sein Handeln verstehe ich nicht. Wie oft hört man das in Gesprächen heraus? Übrigens, wenn wir jemanden nicht verstehen oder sein Handeln nicht verstehen, sein Tun nicht verstehen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht vorschnell über ihn urteilen. Matthäus 7, urteilt nicht, richtet nicht. Kann uns also noch etwas wirklich zum Staunen bringen? Kann uns Gott, kann uns Jesus noch zum Staunen bringen? So wie dem Paulus? Wie wunderbar ist doch Gott? Wie unermesslich ist sein Reichtum? Wie tief seine Weisheit? Wie tief seine Erkenntnis? Dem Paulus ging es um die Frage, was wird mit Israel? Das beschäftigt uns jetzt vielleicht nicht so sehr. Aber wir haben doch andere Fragen und vielleicht reichen sie sogar noch weiter als die des Paulus. Warum? So beginnen oft unsere Fragen. Warum? Da stellt sich vielleicht einer die Frage, warum findet mein Mann nicht zum Glauben? Warum findet mein Nachbar nicht zum Glauben? Warum mein Arbeitskollege? Warum findet er nicht zum Glauben? Manche Eltern fragen sich und sind beunruhigt darüber, warum gehen Kinder einen ganz anderen Weg? Und so tauchen doch immer wieder Fragen auf, die so ähnlich sind wie die Fragen des Paulus. Nun kann man ja, können wir ja dazu kommen und sagen, wenn der Glaube ein Gnadengeschenk Gottes ist, so steht es ja in seinem Wort, liegt es da nicht an Gott, ob jemand glaubt oder nicht? Und schon stellt sich die Frage, ist Gott ungerecht? Der eine glaubt, der andere nicht. Spricht Gottes Wort nicht vom Erwähltsein? Jesus sagt doch, ihr habt mich erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe doch euch erwählt. Teilt also Gott die Welt in Erwählte und in Nicht-Erwählte ein? In Gerettete und in Verlorene? Paulus weist diese Folgerung entschieden zurück. Das lesen wir schon im Kapitel 9 des Römerbriefes, Kapitel 14. Das sei ferne, sagt Paulus, das sei ferne. So einfach ist das nicht. Und ebenso ja hier in unserem Vers 32. Gott will doch allen Menschen seine Gnade schenken, denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu geschenken, seine Gnade zu beweisen. Allen lässt Gott also seine gute Nachricht verkündigen. Aber alle werden dem Evangelium nicht gehorsam. Vers 32. Die Verkündigung von der Gnade, die Verkündigung des Evangeliums hat auch immer etwas mit Ablehnung zu tun. Selbst Jesus erfuhr ja Ablehnung. Besonders auch bei denen, die sich besonders für fromm hielten. Und genauso erfuhr Jesus auch immer wieder Annahme. Aufnahme. Dass die Menschen ihn aufnahmen. Hunger nach seiner Gegenwart hatten. ihm nachfolgen wollten, an ihn glaubten. Unerforschlich sind Gottes Wege. Unmöglich ist es für uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wir werden es nicht begreifen. Gottes Wirken ist nicht einfach auf eine Formel zu bringen. X mal Y und schon glaubt der Mensch. Aber eines ist klar. Allen Menschen gilt sein Erbarmen und seine Gnade. Und Gott schließt keinen von seiner Gnade aus. Paulus ist über den Reichtum der Gnade Gottes ins Staunen gekommen und zum Loben gekommen, weil Gott doch der Schenkende ist und wir die Empfangenen, die empfangen dürfen, die annehmen dürfen, was er für uns bereithält. Und dies ohne irgendeine Voraussetzung, ohne irgendeine Vorleistung. So wendet sich Gott in Jesus Christus an uns Menschen. Er schenkt uns das, was wir uns überhaupt nicht verdienen können. Was wir uns nicht verdienen können. Er vergibt Schuld, er entfernt das Trennende. Und er erweist den Reichtum seiner Liebe darin, dass er uns um Jesu Willen aus Gnaden gerecht gemacht hat. Denkt an den Wochenspruch, den Bruni uns schon vorgelesen. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Nicht, weil wir es uns verdienen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sagt Jesus. Ich meine, das sind die krassesten Worte, die Jesus überhaupt gesprochen hat. Wie konnte er das nur tun? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man schlägt ihn ans Kreuz, bespuckt ihn und was nicht alles. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welch eine Gnade, welch eine Liebe. Wie hat er das nur geschafft? Und welch eine Wirkung ist von diesen Worten ausgegangen? Wie hat sich das ausgebreitet, dass Gott vergibt? Was ist daraus entstanden? Und ich habe mich gefragt, bringt mich das noch zum Staunen und zum Leben, wie unkompliziert uns Gott unsere Fehler und unsere Schuld vergibt? Komme ich darüber noch ins Loben und ins Preisen? Wie wir so unkompliziert vor Gott treten dürfen, trotz meiner Fehler und meiner Schwächen? Ach, Gott freut sich so sehr, wenn er vergeben kann. Welch eine Freude. Und Gott müsste das gar nicht tun, weil er keine Verpflichtung uns Menschen gegenüber hat. Glaubst du, dass du heute Morgen deine Schuld für allemal und für immer loswerden kannst? Dieses Geschenk steht für mich und für dich und für uns heute Morgen hier bereit. Es ist so einfach, Gott eine Freude zu machen, indem wir ihm unsere Schuld bekennen. So einfach können wir Gott eine Freude machen. Ich kann mir darüber staunen. Ich habe noch nie darüber so nachgedacht, wie wir Gott eine Freude machen können. Dass ich immer wieder hingehe zu ihm und ablade, sodass ich frei bin. Wer sind wir und wer ist Gott? Vers 34 und 500. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Hier zitiert Paulus aus Jesaja 40 und aus Hiob 41. Der ganze Abschnitt aus Jesaja 40 illustriert uns in aller Deutlichkeit den Größenunterschied zwischen Gott und uns Menschen. Und spottet zum Beispiel über den menschlichen Versuch, Gott in ein Bild aus Holz zu fassen, welches vergoldet wird und dennoch fault. In diesem Kapitel steht, wie ein Tropfen an einem Eimer, so klein sind wir. So klein. oder wie ein Staubkorn auf einer Waage. So klein sind wir gegenüber Gott. Lest einmal das Kapitel 40 durch in Jesaja. Lest dort nicht Bild zum Sonntag, sondern Jesaja 40. Oh, ihr Lieben, manchmal möchte man so über Gott verfügen. Wir sollten niemals uns anmaßen, Gottes Ratgeber sein zu wollen oder sein zu wollen. Der Besserwisser Mensch und seine guten Ratschläge. Es geht hier nicht Gott darum, dass wir unseren Verstand ausschalten. Aber Gott weist unserem Verstand den richtigen Platz zu. Darum geht es. Darum geht es. Ihr Lieben, wir sind Gottes Kinder. Jesus nennt uns seine Freunde. Wir dürfen in seinem Dienst stehen. Wir dürfen ihm nachfolgen. Aber wir sind nicht Gottes geheimer Rat. Bei uns auf der Straße wird eine neue Brücke gebaut. Die wird jetzt fertiggestellt und dann wird sie in die alte Brücke so reingeschoben, wenn die weg abgebaut ist. Was meinst du, wenn jetzt jeder von den Arbeitern da irgendwie reinkritzelt in den ganzen Plan und was verändern würde? Was würde dabei wohl rauskommen? Wir haben hier Gottes Plan. Gottes Anweisung. Da sollten wir nicht drum rumfuschen und meinen, wir hätten viel bessere Ratschläge. Wie kam der Sündenfall zustande? Dem Menschen wurde versprochen, dass er so sein soll wie Gott. Das steckt in uns drin. Der Widersacher hat es versprochen und der Mensch ist drauf reingefallen. Und so fallen wir noch immer wieder drauf rein. Ich habe mir die Frage gestellt, weiß ich wirklich oder ist es mir wirklich bewusst, mit wem ich es überhaupt zu tun habe? Wenn ich seinen Namen nenne, wenn ich Gott sage oder warum in der Bibel Gott Herr genannt wird, ist mir bewusst, was ich da überhaupt sage, dass Jesus mein Herr ist. Ich habe ganz neu drüber nachgedacht. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Oder wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Ich habe es eben schon erwähnt, hier zitiert Paulus auch aus dem Buch Hiob. Hiob war kein sündloser Mensch, wohl aber ein ungewöhnlicher, gottesfürchtiger, frommer Mensch. Mehr noch, nach Gottes eigenem Urteil ist er der redlichste und gottesfürchtigste aller Menschen überhaupt. So steht es in Hiob 8, Vers 8, 1, Vers 8. Hiob ist gesund, reich, rundherum glücklich. Sein Glaube, seine Frömmigkeit lohnt sich offensichtlich für ihn, denn sie zahlt sich in reichem Segen aus. Aber nun kommt auf einmal der Böse ins Spiel, der Widersacher, und der fragt Gott, sag mal, kann es sein, dass dein Hiob nur wegen des reichen Segens fromm ist und sein Glaube im letzten schnöder Egoismus ist? Der Glaube schnöder Egoismus? Egoistischer Glaube? Wie könnte so ein Glaube aussehen? Aber das würde jetzt heute Morgen hier zu weit gehen. Gott lässt diese Frage zu. Und wir erfahren, oder Hiob erfährt nun auf einmal, wie sich sein Glaube bewähren muss. Wie es um seinen Glauben wirklich steht. Alles wird ihm genommen. Praktisch seine gesamte Existenz wird ihm genommen. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber eines wird deutlich. Hiob hält trotz allem an seinem Gottvertrauen fest. Er hält fest daran. Und an Hiob wird uns klar, dass kein Mensch einen Anspruch auf Reichtum und auf Wohlergehen hat. Gott ist uns nichts schuldig. Und wir können Gott nicht zur Rechenschaft ziehen und ihn anklagen, wenn er von mir wieder zurücknimmt, was er mir zuvor geliehen hat. Wer von uns will schon sagen, was tust du da, Gott? Was tust du da? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gepriesen sei der Herr. Das ist Glaube, Vertrauen. Auch wenn Gott uns wieder einiges nehmen kann, aber eines bleibt uns. Das wird er nie von uns nehmen, nämlich seine Treue und seine Liebe. Dazu steht er immer, immer und ewig. Denn wer kann uns trennen von seiner Liebe? Wer kann uns trennen von Jesus Christus, unserem Herrn? Niemand. Wer sind wir und wer ist Gott? War einer von uns dabei, als Gott die Welt erschuf? Wer hält das All in seinem Gleichgewicht? Wer hält das Meer in seine Grenzen? Pflanzen, Tiere, Menschen und Menschen am Leben. Von ihm und zu ihm sind alle Dinge. So wichtig bin ich Gott, so wichtig sind wir Gott. Und Paulus kann nicht anders als seinen Gott lobend anbeten. Lobend anbeten. Oh, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis. Was auch immer geschieht, das darf niemals aufhören in unserem Leben. Dass Gott als Gott anerkannt, bekannt und gelobt wird. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Ich schließe mit drei Versen aus Psalm 42 und 73. Psalm 42, Vers 6. Warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Psalm 73, bin ich auch krank und völlig geschwächt, aber Gott bleibt der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig, ich bin sein. Mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte und ihm vertraue. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn und von seinen wunderbaren Werken will ich erzählen. Amen.